Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Beber.
Wie viel Gewalt gibt es noch immer bei der Kindererziehung in Deutschland? Darüber wollen wir heute reden. Und am Mikrofon begrüßt Sie Monika van Beber. Am nächsten Dienstag, am 30. April, ist wieder Tag der gewaltfreien Erziehung. In Deutschland gibt es diesen Tag seit dem Jahr 2004. Wie dringend brauchen wir einen solchen Erinnerungstag auch heute noch? 90% der Eltern in Deutschland sprechen sich in Umfragen für gewaltfreie Erziehung aus, theoretisch. Wir wollen darüber reden, wie es praktisch aussieht in deutschen Kinderzimmern, wo Gewalt gegen Kinder und Jugendliche eigentlich anfängt und auch wie Hilfe aussehen könnte und müsste. Mit uns diskutieren heute Dr. Michael Winterhoff, er ist Kinder- und Jugendpsychologe. Psychiater, bekannt geworden als Autor mit seinem ersten Buch »Warum unsere Kinder Tyrannen werden«. Dr. Andreas Krüger, Experte für Traumatherapie von Kindern und Jugendlichen, und mit der Geschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbundes, Cordula Lassner-Tietze. Frau Lassner-Tietze, es ist ja der Deutsche Kinderschutzbund, der in Deutschland aufruft zu diesem Tag der gewaltfreien Erziehung. Fangen wir also mit Zahlen an. Worüber reden wir? Wie viele Kinder werden in Deutschland heute noch geschlagen?
Wir haben keine genaueren Zahlen. Es gibt Hochrechnungen, die sich auf bestimmte Studien stützen. Und wir gehen davon aus, dass ca. 2 bis 3 Millionen Kinder mindestens einmal in ihrem Leben Formen von Misshandlung durch ihre Eltern erlebt haben. Geht man davon aus, dass Kinder sehr häufig im Alter bis zu 3 Jahren Gewalt erleben und sie sich dann später nicht erinnern können, ist davon auszugehen, dass die Zahl sehr viel höher liegt.
Michael Winterhoff, seit 2000 haben Kinder in Deutschland gesetzlich das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Was ist denn Ihrer Meinung nach in diesen 19 Jahren seitdem und auch damit verändert?
Ich stelle keine Veränderungen durch ein solches Gesetz fest, sondern ich stelle Veränderungen in der Gesellschaft fest. Für mich haben sich die Kinder, die mir begegnen, in der Praxis sehr verändert in ihrem Verhalten, und auch die Umgangsformen zu Hause haben sich sehr verändert. Ich führe das Ganze auf Veränderungen in der Gesamtgesellschaft zurück, das heißt Voraussetzung für eine, wenn wir heute hier sprechen, gewaltfreie oder auch eine Erziehung, ist, dass der Mensch in sich ruht, dass er über seine Intuition verfügt. Menschen haben ein Gespür für Kinder. Und heute muss man die Sorge haben, dass dieses Gespür verloren geht, genauso wie der Blick für Kinder und was Kindheit ausmacht.
Welche Folgen das hat, wollen wir drüber reden. Andreas Krüger, 90%, ich habe die Zahl gerade gesagt, in Umfragen sagen, gewaltfreie Erziehung, das ist gut. In der nächsten Umfrage sagen 45%, so ein Klaps auf den Po, das ist auch okay. Wie passt das zusammen?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich unvereinbar, und diese doch latent gewaltbejahende Erziehungsideologie, die dahinter steht. Ich glaube, keiner von den 90%, die befragt werden, würden sagen, sie finden das richtig, Kinder zu schlagen, und sind aber selbst dabei, ich sag mal, leichte Gewalthandlungen gegen das Kind dann zu lapidarisieren. Wieso eigentlich? Also ich vermute, dass es daran liegt, dass Gewaltfreiheit in der Erziehung immer noch ein Novum ist. Ich habe selbst Kinder, die ersten sind geboren Anfang der 90er, und mein jüngstes Baby ist gerade knapp ein Jahr alt, und ich habe also auch Eltern beobachtet über diese Zeit in meiner praktischen Tätigkeit und auch privat, und kann sagen, ich glaube, bis zu den 90ern ist wirklich ganz viel Innovation da gewesen, ganz viel Bereitschaft auch real, die Kinder mehr in den Mittelpunkt zu stellen, aber durch, ja, ich sag mal, eine allgemeine Verrohungstendenz, die ich so in der Gesellschaft beobachten kann, aus verschiedenen Gründen, nimmt da wieder etwas ab, und die Bereitschaft, Gewalt gegen Kinder zu lapidarisieren, vielleicht auch für gut zu heißen, die nimmt zu. Das finde ich sehr beunruhigend.
Nimmt zu, so im Sinne von ein Klaps auf den Po hat noch niemand geschadet. Frau Lassner-Tietze, ist das auch Ihre Beobachtung?
Ja, ich kenne diese Zahl, die Sie gerade genannt haben, und man muss diese Zahl natürlich in die Ergebnisse einer Studie setzen, die bereits 2005 stattgefunden hat. Und da wurde genannt, die Zahl 76% der Eltern finden einen Klaps auf dem Po gut. Die Zahl, die Sie genannt haben, 10 Jahre, 11 Jahre später, hat sich noch nicht halbiert, aber sie ist deutlich runtergegangen. Das heißt, neben der gesellschaftlichen Entwicklung, gewaltfreie Erziehung, nämlich als Leitbild der Gesellschaft zu propagieren, hat ein Stück gefruchtet, aber es stellt uns natürlich noch nicht zufrieden, weil 45% einfach noch zu viel sind.
Wobei Herr Krüger ja gerade gesagt hat, es nimmt wieder zu, die Akzeptanz von Gewalt in Erziehung.
Das sind Beobachtungen, die sicherlich aus der Praxis von mir jetzt nicht bewertet werden können. Also wir bedauern es, dass gerade diese Studien, die ja auch auf eine Entwicklung hindeuten, viel zu wenig in den Blick genommen werden und dass wir verlässliche Zahlen haben, anhand dessen wir sehen, welche Strategien, welche gesellschaftlichen Einflüsse oder auch welche Hilfsangebote sind notwendig, um gewaltfreie Erziehung noch stärker in das Bewusstsein der Eltern zu bringen.
Wenn ich da vielleicht nochmal erklärend eingreifen darf, meine Beobachtung ist eben, dass wir in Deutschland ja so ein Stück weit eine Inselsituation haben, auch im Europavergleich. Es gibt halt noch viele kulturelle Zusammenhänge, aus denen heraus Kinder auch zu uns kommen, über Migrationsströme und so weiter, wo einfach die Gewalt gegen das Kind Alltag ist und auch in keinster Weise in Frage gestellt wird. Und ich glaube schon, dass das Einfluss nimmt, beziehungsweise beobachte das auch. Kinder, die jetzt vielleicht in etwas sozial schwächeren Regionen aufwachsen, können das, glaube ich, beobachten und erleben es an sich selbst. Und ich glaube schon, dass da ein Wechsel stattfindet.
Es gibt Zahlen vom Forschungsinstitut Niedersachsen, also Herrn Pfeiffer, wir kennen ihn vielleicht. Er hat Zahlen veröffentlicht, sagt, völlig gewaltfrei werden immer mehr Kinder erzogen, ist jetzt über 50%. Aber in türkischstämmigen Familien, wenn Sie jetzt von anderen kulturellen Hintergründen sprechen, werden Jungs inzwischen häufiger geschlagen als früher. Sind das die Zahlen, von denen Sie sprechen?
Ich würde das jetzt nicht auf einen Kulturkreis beziehen. Das könnte einen Geschmack bekommen. Ich möchte sagen, dass das wirklich allgegenwärtig ist, ob Sie die afrikanischen Länder nehmen, ob Sie die arabische Welt nehmen, ob Sie Osteuropa nehmen, ob Sie auch Teile von der Europäischen Union nehmen und deren Mitgliedstaaten. Es wird nicht überall das Kindesrecht so hochgehalten, wie wir es vielleicht in Deutschland versuchen und uns wirklich redlich mühen. Und das nimmt Einfluss auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse bei uns. Das ist einfach Faktum.
Wo erleben Sie diesen Einfluss?
Wenn beispielsweise ein Kind aus osteuropäischen Verhältnissen zu mir kommt und ich feststellen muss, dieses Kind leidet unter Verhältnissen, die vielleicht Vorstellungsanlass geworden sind, Gewalt in der Schule oder etwas Ähnliches. Wir kommen dann ins Detail, wir kommen ins Gespräch über Familiensituationen und ich komme auch ins Gespräch mit den Leuten darüber, welche Erziehungshaltung sie haben und welche Rolle auch aus meiner Sicht tätliche Gewalt dabei spielt, dann stelle ich fest, dass völlig selbstverständlich berichtet wird, wie auch ja nicht nur der berühmte Klaps auf den Po, aber der doch häufig dazugehören und dass er, auch wenn ich es kritisch kommentiere, Stirnrunzeln auslöst, weil es einfach völlig unverständlich ist. Also das ist eine Frage auch von Bildungsstand, was jetzt Demokratieverständnis, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Kind und Erwachsenen angeht. Und da merke ich einfach, da sind Unterschiede.
Sind Unterschiede, Frau Cordula Lassner-Tietze. Und das beeinflusst auch Erziehung in Deutschland wieder?
Diese Analogie kann ich jetzt so einfach nicht beantworten. Aber ich denke, was Herr Krüger gesagt hat, ist natürlich, wenn es Tendenzen gibt, die erkennbar sind und die ja offensichtlich im Alltag auch deutlich werden, dann gilt es natürlich darauf, Einfluss zu nehmen. Und die Frage ist, wie erreichen wir Familien, die in dieser Form Gewalt in der Erziehung anwenden? Und wenn können wir das Leitbild der gewaltfreien Erziehung dort besser vermitteln? Das ist natürlich die Frage, gibt es Kontaktstellen, Kontaktzentren, in denen genau diese Problematik thematisiert wird? Weil aus meiner Erfahrung ist es immer so, Gewalt nicht anzusprechen, ist die Bedingung dafür, dass sie nicht abnimmt.
Gewalt angesprochen hat zum Beispiel der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Es gab eine große Diskussion Anfang dieses Monats darum, dass er auf einem Spielplatz ein Elternpaar gesehen hat. Er sagt, mit muslimischem Hintergrund, mit einem kleinen Jungen, der geschaukelt wurde, obwohl er vor Angst geschrien hat. Er hat sich eingemischt und hat gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass man Eltern, die wenige Jahre hier leben, erklären muss, wie Erziehung bei uns funktioniert. Michael Winterhoff, was würden Sie sagen, wie sehr muss man sich und auf welche Art einmischen?
Da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf. Das ist sehr schwierig. Also sagen wir mal schon, wenn Sie jetzt hier Eltern nehmen ohne Migrationshintergrund, wenn Sie sich einmischen, sind Sie heute eigentlich sehr schnell in einer schwierigen Situation, dass sich Eltern sehr angegriffen fühlen und dass sie dann von den Eltern entsprechende Reaktionen erfahren. Also sagen wir mal, es ist nicht mehr eine Zeit, wo man dazu viel sagen kann.
Tatsächlich?
Das ist mein Eindruck.
Wo würden Sie sich denn gerne einmischen? Wo fängt Gewalt für Sie an gegen Kinder?
ich mische mich ja nicht direkt ein, sondern wenn direkt in der Beratung, in der Praxis natürlich. Sie müssen sehen, wenn Eltern an den Punkt kommen, dass es auch mal einen Klaps gibt, wenn man das so sagt, dann ist das ja ein Ausdruck von Ohnmacht, von eigener Ohnmacht. Und für mich geht es immer um die Frage, woran liegt das? Denn also ich habe ja zwei Bereiche, in denen ich arbeite. Einmal in der Praxis, sehr engagierte Eltern, die eben bewusst ihre Kinder haben erzogen haben, trotzdem mit diesen Kindern große Probleme haben. Ich habe übrigens auch Kinder, die ihre Eltern schlagen und treten und beschimpfen und respektlos sind. Ich habe einen anderen Bereich, das ist der Bereich der Jugendhilfe. Ich habe ja selbst eine Einrichtung in Bonn mit aufgebaut, habe sehr viele Kinder, die dort leben. Das sind Kinder, deren Eltern zum Teil eben erziehungsunfähig sind, wo ich sie auch nicht erreichen kann, wo man dann auch überlegen muss, wie man außerhalb der Familie diesen Kindern helfen kann. Aber Grundsatz für, sagen wir mal, die Eltern, die mir in der Praxis begegnen, die würden auch den Grundsatz haben, selbstverständlich gewaltfrei zu erziehen. Und wenn es dann in einer Situation eskaliert und zu einer anderen Reaktion käme, dann muss ich herausarbeiten, was dahinter steht, warum sie in diese Ohnmachtssituation geraten.
Was bedeutet eigentlich gewaltfrei erziehen? Das ist ja mehr als keine Prügel, Frau Lasnertize.
Ja, wir gehen von vier verschiedenen Formen der Gewalt aus, der körperlichen, seelischen, sexualisierten Gewalt und aber auch der Vernachlässigung. Vernachlässigung beginnt schon, dass das Kind keine altersgerechte Kleidung hat, dass es ausreichende Ernährung bereitgestellt wird oder aber auch die Hygiene zum Beispiel vernachlässigt wird. Körperliche Gewalt, das haben Sie vorhin schon angesprochen, der Klaps auf dem Po, die Ohrfeige, ob schallend oder nicht, zählt darunter. Und bei der seelischen Gewalt ist es die Herabsetzung auch des Kindes. Also, dass man sich lustig macht, dass man über das Kind redet, ohne es eigentlich mit einzubeziehen oder aber auch abfällige Bemerkungen zu machen. Und die sexualisierte Gewalt, natürlich die Grenzüberschreitung in Bezug auf körperliche Grenzen, die das Kind hat, die es ja aus dem altersbedingten Zugang zu den Erwachsenen auch selbstverständlich auch berücksichtigt finden muss.
Ich würde allerdings jetzt mal annehmen, Andreas Krüger, dass jeder Mensch, Mann oder Frau, die Kinder haben, jetzt sich gerade fragen, einer dieser Punkte habe ich doch bestimmt schon mal die Grenze überschritten. Ab wo wird es wirklich ja beeinträchtigend für das Kind?
Es gibt, ich sag mal, harte und weiche Linien, die überschritten werden. Die harten sind leichter zu identifizieren, also wenn Gewalt, egal ob sie emotionaler Natur ist oder auch tätlicher Natur ist, ein gewisses Ausmaß an Angst meistens oder Stress überschreitet, dann gibt es so ein Point of No Return, ab dem man auch psychische Erkrankungen erwarten kann, die nachweisbar sind und ein deutlicher Hinweis dafür sind, das war zu viel, also Stichwort posttraumatische Belastungsstörung oder wenn es ganz arg kommt, auch dann im weiteren Verlauf oder bei besonders harter Gewalt auch dissoziative Störungen, die noch obendrauf kommen können oder parallel entstehen, andere psychische Erkrankungen. Das sind wirklich so Marker, wo man auch die sogenannte Kindeswohlgefährdung dann auch sehr klar identifizieren kann als Fachmensch, der weiß, diese Dinge zusammenzubringen. Aber das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, dass die Seele bricht, dass so eine schwere psychiatrische Erkrankung entsteht, ganz besonders beeinträchtigend sind ja auch so die Einbrüche von Selbstwertgefühl, die Behinderung auch der Kreativität, der freien Entfaltung und Entwicklung, die mit emotionaler und auch tätlicher Gewalt mit beidem einhergehen kann. Und da so eine Demarkationslinie zu finden, was ist jetzt noch gerade erträglich und was nicht, ist schwierig. Aber ich bin ganz bei Ihnen, auch gerade als Vater kann ich nur sagen, ja klar, man kommt in Erziehungssituationen an Grenzsituationen. Und selbst wenn man psychisch selbst recht stabil ist, jeder, der Kinder hat, weiß, wie das geht. Und ich denke, das kennt aber wahrscheinlich fast jedes Elternteil, dass man zu laut wird und auch an der Reaktion des Kindes merkt, Mist, du bist einfach zu weit gegangen. Ich glaube, was die meisten Leute nicht wirklich können, und das ist vielleicht auch noch ein Artefakt der eigenen Erziehung, ja, wilhelminisch oder nationalsozialistisch oder auf jeden Fall kinderfeindlich, dass wir uns entschuldigen, also dass wir uns eingestehen vor unserem Kind und am besten auch noch in Zeugenschaft mit der Mama dabei, wenn ich als Vater zu weit gegangen bin und zu laut geworden bin. Oder auch wenn das intime Verhältnis gut ist, wirklich unter vier Augen, du, Kleine, ich möchte noch mal mit dir reden, das tut mir echt leid, ich war an meiner Grenze. Und dass man auch wirklich aufhört, es zu rechtfertigen, was man tut, weil es gibt keine Rechtfertigung.
Aber du hast auch.
Genau.
Genau. Frau Lassner-Tietze nickt auch schon.
Genau, das machen nämlich die meisten. Und das ist, ja, das ist eine falsche Botschaft, weil wir das Kind im Grunde damit auch wieder entwerten und ja quasi verantwortlich machen für die eigene Fehlhandlung.
Frau Lassner-Tietze, also dieses sich entschuldigen kann vieles heilen?
Kinder sind ja gegenüber den Eltern sehr versöhnlich. Und sie möchten eine aufrichtige und ehrliche Situationsschilderung und, wie Herr Krüger schon sagte, ein Stück zurücknehmen und Erklärbarkeit der Situation. Das entschuldigt das nicht im vollen Maße, aber es befriedet doch die Beziehung, weil auch Kinder dadurch lernen, im Stress in so einer Situation geht das eine oder andere mal daneben, aber es gibt die Fähigkeit zu sagen, wenn wir wieder aufeinander zugehen, gibt es auch einen Neubeginn und eine gute, versöhnliche Situation. Und da sind Kinder uns weit voraus manchmal.
Herr Windorf, Sie sagen ja auch, zu Hause sollte man eigentlich auf Strafen verzichten. Das gehört auch mit zu gewaltfreier Erziehung. Was heißt das? Kein Fernsehverbot, kein Hausarrest, kein Mama ist aber traurig?
Das ist, sagen wir mal, nicht so einfach zu erklären. Ich bin ja analytisch orientiert. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung und das Kind entwickelt sich ja in seiner Persönlichkeit an mir und an meinen Reaktionen. Und von daher geht es, wenn ich eine Strafe ausführe, dann habe ich ja das Ziel, dass das Kind sich in seinem Verhalten verändert. Es geht für mich eher um eine Haltung. Also wenn ein Kind zu mir, sagen wir mal, nachmittags frech wäre, was ja durchaus vorkommen kann, Kinder sind ja auch mal frech, und würde dann wenig später fragen, darf ich Fernsehen gucken, dann würde ich Nein sagen. Aber ich würde das auch nicht groß begründen, weil, sagen wir mal, das Kind würde spüren, dass ich habe da wirklich deutlich was falsch gemacht. Und ich persönlich, auch von meiner Seite, würde nicht einsehen, dass einer, der zu mir frech war, jetzt noch Fernsehen gucken kann. Das geht aber nicht dann um eine Reaktion, dass das Kind sich im Verhalten ändert, sondern das Kind muss ja an mir und meinen Reaktionen immer sicherer werden, was richtig ist und falsch ist, was gut ist, was schlecht ist. Das sind eben tausende von Reaktionen, die stattfinden im Guten wie vielleicht auch mal auch mal im Schlechten. Diese Ideen, also Kinder müsste man erziehen, Kinder müsste man bestrafen, man muss konsequent sein, Grenzen setzen. Das sind ja Ideen aus der Pädagogik gewachsen, erwachsen, wo sich die Frage stellt, zum Beispiel, wie kann ich in einer Gruppe unterrichten? Ich brauche in der Schule natürlich klare Regeln, ich brauche in der Schule auch Reaktionen, ob man sie Strafen nennt, wie auch immer, ist mir dann egal. Aber das Ziel ist ja, dass der Schüler in eine Anpassung kommt. Zu Hause geht es eben nicht um eine reine Anpassungshaltung, dann würde das Kind sich nicht entwickeln können, sondern um ein Miteinander und das Kind würde an meinen Reaktionen eben immer sicherer werden.
Kommen wir noch mal zu dem Thema körperlicher Gewalt und dem Recht auf gewaltfreie Erziehung, über das wir heute reden. Eingeführt hat es als erstes Land gesetzlich Schweden, das war 1979, und angestoßen hatte das Astrid Lindgren mit einer Rede in der Paulskirche zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Das war 1978. Da hat sie geredet über Frieden und die Frage, können wir es nicht lernen, auf Gewalt zu verzichten? Eine große Frage, also es ging um Kriege und Frieden, und hat gesagt, dann müssen wir bei den Kindern anfangen. Ich will über das Thema reden, was macht Gewalt mit Kindern, Andreas Krüger? Was hat das für Auswirkungen?
Ja, erstmal freue ich mich sehr, dass Sie meine Lieblingsautorin Astrid Lindgren zitieren, weil ich ein Riesenfan bin und so bedauere, dass ich ja sie nie kennenlernen durfte persönlich, weil ich zu jung bin und keine Möglichkeit hatte. Ich denke, das Schwierigste ist, dass dieses Gefühl von Sicherheit durch den Moment der Gewalt unterbrochen wird. Und ich brauche diese Sicherheit dafür, dass ich kreativ bin, dass ich mich entwickeln kann, dass ich alle Möglichkeiten des Menschlichen, die in mir ruhen, entfalten kann. Und die Gewalt in der Regel, es gibt Ausnahmen, es gibt ja auch Menschen, die gewaltvolle Erfahrungen gemacht haben und sich aus dieser schrecklichen Erfahrung herausentwickeln. Aber in der Regel klappt das nur durch ganz viel Unterstützung. Das müssen nicht die Profis sein, das können auch andere Menschen sein in der Umgebung, die dem Menschen dann Halt und Kraft geben. Aber das sind Glücksfälle. In der Regel zerstört Gewalt. Und neben dem, wo ich in meiner therapeutischen Tätigkeit mit zu kämpfen und zu arbeiten habe, also wenn ich zum Beispiel die Kinder nehme, die wir bei uns im Ankerland-Therapiezentrum in Hamburg behandeln, Dann geht es darum, klinische Folgen einer und sehr, sehr klar sichtbare Folgen einer Misshandlung zu heilen. Aber was die viel größere Aufgabe auf lange Sicht ist, eben diesem Kind wieder die Möglichkeiten, überhaupt die Möglichkeiten in die Hand zu geben, ich kann etwas bewirken in der Welt. Aus dieser Angst und Schreckstarre heraus, die ja auch bei vielen Kindern körperlich war und die auch noch sichtbar ist im Körperbild, was die Kinder präsentieren, da Entwicklung wieder zu ermöglichen. Mhm. Und das schafft die Therapie auch nicht alleine, sondern das braucht gute Menschen in der Jugendhilfe, das braucht gute Menschen im alltäglichen Umgang.
Ich will noch mal Zahlen vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen zitieren. Christian Pfeiffer sagt, Geschlagene würden 6,5 Mal so häufig suizidgefährdet sein als nicht geschlagene Kinder und Jugendliche, 5-mal mehr Cannabiskonsum, 4-mal mehr Schule schwänzen und 4,5 Mal so häufig selbst gewalttätig sein. Also jetzt mal wieder den Rückgriff.
Aber so monokausal kann man das gar nicht sehen. Mhm. Also ich finde es sehr schwierig mit diesen ganzen Studien, die Sie hier auch aufzeigen, sondern sie können auch nicht sagen, Gewalt wirkt sich beim Kind so und so aus. Das ist bei dem einen Kind so, bei dem anderen so. Es gibt überhaupt keine Frage, dass Gewalt einem Kind nicht gut tut. Aber man kann jetzt nicht sagen, okay, das Schlagen war jetzt Ursache für. Also wenn Sie Kinder nehmen, die ich ja nun auch behandle im Jugendhilfebereich, die haben ja nun mehrere Störungen. Die haben ja auch Verwahrlosung erlebt, die haben Bindungsstörungen, das heißt, ein Kleinkind, ein Säugling ist angewiesen, dass man sich unmittelbar ihm zuwendet. Nur dann bildet sich das Urvertrauen und wenn man einen Säugling liegen lässt und nicht versorgt, dann bildet sich eben eine gravierende Störung aus, die Bindungsstörung. Und viele Kinder, die ich kenne, die Bindungsstörungen haben, haben auch gleichzeitig Gewalt erlebt. Und ob es jetzt nun das Schlagen ist oder die Bindungsstörung, bei einer Bindungsstörung haben sie immer die Gefahr groß, dass sich das Kind dann als jugendlicher, junger Erwachsener in Bereiche rein entwickeln kann, wie Dissozialität, Kriminalität oder vielleicht Drogenabhängigkeit. Also das würde ich nicht so monokausal sehen, hat aber nichts damit zu tun, dass natürlich grundsätzlich Gewalt Auswirkungen hat, und zwar negative.
Frau Lassner-Tietze.
Ja, ich denke, diese Zahlen, die Sie jetzt benannt haben, die kann man natürlich jetzt auch nicht wegwischen. Mit dieser Dramatik muss man ja umgehen. Das heißt, also es gibt ein größeres Risiko für Kinder, die Gewalt erlebt haben, im Leben damit klarzukommen. Herr Krüger hat das ja vorhin schon mal ganz deutlich gesagt. Also es ist mit großer Anstrengung verbunden, dieses Erlebnis in eine positive und für sich selbst gute Entwicklung einzubetten. Ich hoffe nicht, dass es eben nur ein Glücksfall ist, aus dieser Gewaltspirale rauszukommen. Und er hat es auch schon
selbst wieder Gewalt auszuüben.
Gewalt auszuüben, sondern es braucht eine hohe Sensibilität. Und ich muss nochmal auf diesen Aufarbeitungsbericht der Kommission zu sexualisierter Gewalt. Was ist denn eigentlich das Schlimmste für die Betroffenen gewesen? Warum hat sich diese negative Spirale so aufgetan? Weil man den Kindern nicht zugehört hat, weil man ihnen nicht geglaubt hat und weil es keine adäquaten und guten Hilfen gab. Und dann ist natürlich die Gefahr einer anderen Entwicklung sehr viel höher gegeben, wie wenn ich ein gutes Umfeld habe, was diese Gewalt nicht leugnet und die ernst nimmt.
Ja, wir müssen aber hier jetzt mal unterscheiden, weil das würde mir hier so nicht gefallen. Also wir sprechen von Gewalt, wir reden dann vom Klaps und wir reden vom Schlagen. Das muss man sehr wohl unterscheiden. Das heißt, wenn Gewalt fortgesetzt ausgeführt wird, dann ist sie traumatisierend. Das ist überhaupt kein Thema. Und wenn wir darüber reden, dann ist es auch völlig klar, dass das einen Rattenschwanz nach sich zieht, von dem Sie eben sprachen. Aber mir würde es hier nicht gefallen, wenn wir jetzt alles in einen Topf stellen. Denn noch einmal sehr klar, ich habe selbst Kinder, die sind zum Glück erwachsen. Und jeder, der Kinder hat, wie Sie das eben auch schon gesagt haben, Herr Krüger, weiß, dass man in eine Situation geraten kann, in der man sich ohnmächtig fühlt oder gestresst ist. Und wenn in so einer Situation es zu einem Fehlverhalten kommt, also oder einem Verhalten kommt, das ich selbst nicht gut finde, bis hin, dass es vielleicht einen Klaps geben könnte, dann hat das aber nichts damit zu tun, was Sie eben statistisch hier aufzeigen. Da geht es um Kinder, die haben fortgesetzte Gewalt erlebt, fortgesetzte Misshandlung erlebt, fortgesetzte Verwahrlosung erlebt. Dann können wir darüber sprechen. Aber das bitte ich hier zu trennen, denn wir haben Hörer, die uns zuhören und wir haben viele Hörer, die Kinder haben. Und die sind tief erschrocken, wenn sie mal in so einer Ausnahmesituation waren, was sie jetzt alles bei ihrem Kind angerichtet haben. Und wenn die Beziehung tragfähig ist, und das ist das Entscheidende. Und was Herr Krüger sagte, das ist natürlich optimal, wenn man das dann nochmal nachbespricht und sagt, mir ist eben die Hutschnur gerissen. Dann löst man da keine tiefen psychischen Störungen aus, sondern nur, wenn das Konzept der Erziehung ein Gewaltkonzept ist, dann ja.
Andreas Krüger. Ja, genau. Ich würde gerne doch nochmal auch den großen Bogen zum Anfang spannen wollen. Frau von Beller, Sie haben gefragt, ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass Gewalt in diesem Ausmaß gegen Kinder ausgeübt wird und wie weit sind wir in der Gesellschaft? Ich glaube, dieses latente Lapidarisieren der Gewalt gegen das Kind, die ist spürbar. Und jeder, dem vielleicht schon mal die Stimme zu laut geworden ist oder die Hand ausgerutscht ist, der wird bei sich schnell den Reflex realisieren, Mensch, war doch nicht so schlimm. Und wenn wir darüber diskutieren, wie kann innerhalb der Gesellschaft Gewalt vor allem gegen das Kind, so wie Astrid Lindgren das gefordert hat, reduziert werden, dann müssen wir bei uns selber anfangen und bei diesen doch auch vielleicht lapidaren Verhältnissen, die jetzt nicht zur Kindeswohlgefährdung und zu dauerhaften Schäden in der Biografie führen. Und wo wir ganz konkret damit auch konfrontiert sind, wo wir auch damit konfrontiert sind, dass unsere Eltern, Großeltern in gewaltvollen Familienhäusern wahrscheinlich häufig auch aufgewachsen sind. Wenn ich meinen Alltag sehe, wir betreuen maßgeblich auch in unserem Therapiezentrum Kinder, die von der Jugendhilfe unterstützt sind, in Pflegefamilien, Adoptivfamilien leben, die in den Jugendheimen oder Kinderheimen leben. Also da, wo auch Vater Staat gesagt hat, das geht so nicht in Obhutnahme und jemand anderes muss für dieses Kind sorgen. Da haben wir immer wieder Verhältnisse, auch wo Elternrecht gegen Kindeswohl und Kindesrecht steht. Und wo ich einfach beobachte, dass wirklich nicht bei allen, es gibt da diese und jene, aber dass doch in der Gerichtsbarkeit nicht selten noch so eine Überzeugung vertreten ist, ja, aber es sind doch die Eltern, die haben einen Anspruch, einen Rechtsanspruch quasi auf ihre Kinder. Und dieser Rechtsanspruch, der steht auch über dem Kindeswohl. Und woher kommt das? Das sind ja keine Rechtsprechenden, die selbst schwerst misshandelt unter der Brücke gelandet sind. Das sind sehr erfolgreiche Menschen, die diese Überzeugung entwickelt haben. Darf ja auch jeder denken, was er will. Aber wo ich mich schon frage, bei dem Leid des Kindes, was dokumentiert ist und was anzunehmen ist, was durch Fachleute dargestellt wird, wie kommt die Justiz doch nicht selten dazu, dann doch dem Elternrecht das größere Gewicht zu geben? Und da sehe ich transgenerationale Wirkungen, da sehe ich kriegserfahrene Familiensysteme, in denen Gewalt außerfamiliär, innerfamiliär eine Rolle gespielt haben in den Biografien und wo vielleicht auch Schamgefühle in der eigenen Erziehungshaltung vielleicht auch Auswirkungen haben könnten auf die Haltung der Gewalt gegen die Kinder heute.
Tag der gewaltfreien Erziehung. Wie viel Gewalt gibt es in der Kindererziehung heute noch in Deutschland? Darüber reden wir hier im Wortwechsel bei Deutschlandfunk Kultur mit Andreas Krüger, Experte für Traumatherapie bei Kinder und Jugendlichen, Michael Winterhoff als Kinder- und Jugendpsychiater und Cordula Lassner-Tietze vom Deutschen Kinderschutzbund. Frau Lassner-Tietze, was ist Ihre Erfahrung? Wie oft steht dieses Elternrecht über dem Kinderwohl, Kindeswohl?
Also die dramatischen Fälle von Lütje und Staufen zeigen natürlich, dass die Beteiligung der Kinder in gerichtlichen Verfahren nicht in diesem Maße berücksichtigt wurden. Das heißt, Kinder, Beteiligungsrechte für Kinder in der Justiz haben noch nicht die Bedeutung, die es erlangen muss, um sich ein gutes und umfängliches Bild über die Gefährdungssituation und aber auch die weiterführenden Hilfen zu machen. Und ich hatte heute erst ein Gespräch mit einem Juristen, der gesagt hat, 30-40% der Kinder im familiengerichtlichen Verfahren werden angehört. Obwohl das eigentlich das Verfahren schon vorsieht, sind es eben nur diese geringe Zahl. Und das ist natürlich erschreckend. Und wenn man auch weiß, dass bestimmte Anzeigen nicht nachgegangen wird, weil man sagt, denn die Kinder können nicht angehört werden oder deren Aussage ist nicht belastbar und das dann nicht zu einer weiteren Verfolgung führt, dann sind das Punkte, die uns erschrecken.
UNICEF Deutschland hat ja Empfehlungen ausgesprochen zur Legislaturperiode 2017 bis 2021. Und da geht es unter anderem eben auch darum, Politik soll Rahmenbedingungen schaffen, Kinder in den Fokus nehmen und auch Beschwerdestellen einrichten, direkte Ansprüche, Angebote für Kinder eben. Also das ist auch der Anspruch sozusagen, der an die Politik zu stellen wäre.
Ja, also zurzeit wird ja die Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes diskutiert in der Fachwelt und in der Politik. Und wir sind gut beraten daran, dass wir Beratungsstellen auch ohne Kenntnis der Eltern jetzt endlich auch in der Kinder- und Jugendhilfe ermöglichen, dass eben Kinder und Jugendliche sich frühzeitig bei Gefährdungssituationen oder bei Gewaltsituationen an eine vertraute Person wenden können. Leider haben wir die Beschwerdestellen nur im Bereich der stationären Maßnahmen, also in Kinderheimen oder Wohngruppen. Und für uns ist es eher unverständlich, warum das nicht als konkretes und allumfassendes pädagogisches Konzept zur Früherkennung, aber auch zur frühen Ansprache nicht in allen Einrichtungen und allen Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe angestrebt wird.
Wir haben seit 19 Jahren hier in Deutschland für Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Wenn Gewalt gegen Kinder abgenommen hat, müsste man denken, es müsste Kindern und Jugendlichen in Deutschland insgesamt besser gehen. Michael Winterhoff, Sie haben einen ganz anderen Eindruck. Wie würden Sie den Zustand denn beschreiben für Kinder und Jugendliche in Deutschland?
Naja, sagen wir mal, das ist jetzt ein anderer Blick. Das ist der Blick, ob das Bemühen, was wir haben um die Kinder, und wir haben ein großes Bemühen, aufgeht, können sie ja erst dann sehen, wenn sie in die Selbstständigkeit gehen. Und wir haben eine große Schwierigkeit in Deutschland, dass wir ja jetzt schon über 50% Heranwachsende haben, die nach Schulabschluss nicht mehr herkömmlich arbeitsfähig sind. Wenn sich mal Praktikanten angucken oder Auszubildenden, fehlt denen sehr viel. Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, erkennen von Strukturen und Abläufen. Das heißt, die Entwicklung der Kinder, das ist so mein Blick, die hat sich verschlechtert, deutlich verschlechtert. Das heißt, immer mehr Kinder bleiben entwicklungsmäßig, wenn man es zuordnen würde, eher auf der Stufe von kleineren Kindern stehen. Und das hat jetzt nicht den direkten Bezug zur Gewalt, aber ich sehe natürlich in den Familien, dass gerade durch die modernen Medien es sich sehr anbietet, dass Kinder viel da drin sind, sich isolieren und letztendlich ihnen das Gegenüber fehlt, die Bindung fehlt, die Beziehung fehlt. Und kann dann nur sagen, wir haben ein wichtiges Thema, das auf uns zukommt. Wie gehen wir Erwachsenen in einem digitalen Zeitalter oder mit der Digitalisierung um und wie wirkt sich das auf unsere Kinder aus? Also das Bewusstsein, was für ein Kind gut ist, ab welchem Alter was für ein Kind gut ist, das muss ich doch sagen, das schwindet deutlich und diese Diskussion müsste ganz im Vordergrund stehen.
Andreas Krüger, 50% nicht arbeitsfähig sozusagen nach der Schule, würden Sie dieses, ist das auch Ihre Erfahrung?
Puh, Sie haben natürlich mit mir einen Traumatherapeuten eingeladen. Jemand, der mit Kindern zu tun hat, die psychisch sehr schwer beeinträchtigt sind durch Extremstresserfahrung, posttraumatische Belastungsstörung, dissoziative Störungszeichen, Drogenkonsum. Also das, was Herr Pfeiffer so zitiert, das ist vielfach aus der Symptomatik der posttraumatischen Belastungsstörung heraus zum Beispiel nachvollziehbar. Also jemand, der nachts nicht schlafen kann, weil er durch Unruhezustände nicht mehr als 4 Stunden in der Nacht die Augen zubekommt. Jemand, der dreimal am Tag von Flashbacks durch die tätliche Gewalt des Stiefvaters Tag und Nacht in Ausnahmezustände versetzt wird. Jemand, der seine Impulse nicht kontrollieren kann aufgrund von Übererregungszuständen und zuschlägt und dann gewalttätig wird. Der hat natürlich auch eine schlechte Perspektive, einen Schulabschluss auf die Reihe zu bekommen und dann ins Erwerbsleben einzutreten. Noch schlimmer trifft es die Kinder, die Herr Winterhoff auch angesprochen hat, die Frühtraumatisierten, die Kinder, die schwer bindungsgestört sind. Das sind ja zwei Beeinträchtigungen, die, also eine schwere Bindungsstörung entspricht im Grunde einer Traumatisierung. Ja, wenn die Mutter sich nicht kümmert, wenn die Mutter nicht in der Lage ist, sich einfühlsam einem Säugling zuzuwenden, dann ist das Abwenden, das Alleinlassen des Säuglings unter Umständen auch mit traumatischem Stress einhergehend und kann wiederum beim Säugling zu einer posttraumatischen Belastungsstörung noch begleitend führen. Diese Kinder haben sehr, sehr Schwierigkeiten, überhaupt Interesse an etwas zu entwickeln, sich in die Gemeinschaft einzufinden, geschweige denn dann vielleicht irgendwann auch einen Schulabschluss zu realisieren.
Hat das denn zugenommen?
Ich möchte behaupten, ja. Also die soziale Schere geht immer weiter auseinander. Immer weniger Menschen arbeiten immer mehr. Und die, die nicht arbeiten, sind natürlich den allgemeinen Gefährdungen wie Alkoholkonsum und so weiter viel, viel näher als Leute, die in Lohn und Brot sind. Mein Eindruck ist schon, dass die Gewalt zunimmt und dass die Beeinträchtigung der Kinder zunimmt, ja.
Was ist aus Ihrer Sicht, Frau Lasnetz, das größere Problem, diese Form der Vernachlässigung oder wirklich aktive Gewalt?
Also erstmal muss ich sagen, ich muss jetzt auch mal eine große Bresche schlagen für die Eltern, die es sehr, sehr gut machen. Mhm. Also ich erlebe da auch eine Entwicklung, in der sehr viele Eltern fragen, was sind altersgerechte Bedürfnisse, was sind die Rechte von Kindern und wie kann ich das in meiner Erziehung eigentlich umsetzen? Wie kann ich meine Erfahrungen, die vielleicht auch von ganz anderen Erziehungsstilen geprägt sind aus der Vergangenheit, in die Moderne übertragen? Und diese Diskrepanz, diese Fragestellung kommt sehr, sehr häufig in unseren Elternkursen oder in den Beratungsstellen auf. Und wo sich Eltern sehr bewusst damit auseinandersetzen, was tut meinem Kind für eine gute Entwicklung gut. Dass da Fehler passieren oder dass bestimmte Sachen auch das eine oder andere mal in eine andere Richtung gehen lassen, haben wir ja vorhin schon mal gesprochen. Entschuldigung und ein Sprechen darüber hilft da sehr. Ich erlebe, dass die Zahlen, was Gewalt betrifft, stagnieren eher. Das heißt, wir haben zwar ein Hellfeld in der Kriminalstatistik, was so leicht ansteigt, aber immer noch ein großes Feld, das Dunkelfeld ist. Und in diesem Dunkelfeld sind die Risiken für die Kinder vielfältig. Und ein Punkt, den der Herr Krüger angesprochen hat, das ist die Kinderarmut. Wir wissen ganz genau, dass diese Form der Vernachlässigung nicht unbedingt durch die Eltern, denn die in Armut leben, versuchen sehr, sehr viel für ihre Kinder zu tun, um diese Armut nicht so spürbar zu machen. Aber Kinder erleben strukturelle Gewalt. Sie erleben Ausgrenzung, weniger Teilhabemöglichkeiten. Das macht viel Frust. Das macht was mit Selbstbewusstsein der Kinder aus. Und gehören sie dazu und sind sie in deren Zukunftschancen genauso mit berücksichtigt wie alle anderen? Und das kann auch zu Gewaltformen führen, die andere Ursachen haben.
Wenn ich da noch ergänzen darf, meine Erfahrung, Kinder untereinander werden gewalttätiger. Also das Ausmaß an Brutalität, mit der auch kleine Kinder schon aufeinander losgehen, und zwar jetzt nicht nur exemplarisch aus meinem Eindruck, sondern wirklich auch, wenn ich mich mit Kollegenschaft austausche, wo wir wirklich auch Kinder als Opfer von Kindern versorgen oder zumindest Jugendlichen versorgen, da ist aus meiner Sicht ein Sprung, da ist was passiert. Da ist
ja, das teile ich sehr, aber das hat einen ganz anderen Hintergrund. Also sagen wir mal, in meiner Praxis habe ich da sehr viel mit zu tun. Und der Hintergrund ist eben, dass auf der einen Seite die Kinder immer weniger Entwicklungschancen haben. Und man muss sich vorstellen, dass wir in Schulen immer mehr Kinder haben, die eine psychische Verarbeitung eines Kleinkindes haben. Und das Zweite ist, dass wir ja gerade in dem Bereich Bildungswesen immer mehr weggehen von Bindung und von Beziehung. Ja, wir haben immer mehr Kindergärten, da hat man die Vorstellung, Toberaum, Bastelraum, Café, die fliegen frei durchs Gelände, die müssen sich einloggen, wenn sie in den Kindergarten gehen, in welchen Raum sie gehen, umloggen, wenn sie in einen anderen gehen wollen, wenn sie ihr Kind abholen, heißt das, schauen sie auf den Lageplan, können sie es da rausholen und ausloggen. Das ist völlig fatal, weil gerade kleine Kinder ganz enge Bezugspersonen brauchen, an denen sie sich orientieren. Und wir haben das in der Schule ja genauso gemacht, jetzt mit dem autonomen Lernen. Wir haben in der Grundschule nicht mehr den Lehrer als Lehrer, er ist Lernbegleiter. Die Kinder sollen möglichst viel sich selbst beibringen. Wir haben in den Schulen immer mehr Kinder, die emotional, sozial eben nicht entwickelt sind. Wir würden dort viel mehr Hilfsmöglichkeiten brauchen, Erzieher. Wir brauchen dort aber auch, sagen wir mal, einen ganz anderen Personal. Schlüssel. Und wir brauchen wieder Lehrer, die auch die Kinder orientieren dürfen, auf sich beziehen dürfen, denn emotionale und soziale Entwicklung kann sich nur so bilden. Und wenn wir das nicht rasch ändern, dann werden wir immer mehr Kinder haben, die auch irgendwann manchmal erwachsen sind, die respektlos sind, die auch durchaus gewalttätiger sind als vorher, die in Konflikten überhaupt keine Eigenanteile sehen. Es sind immer die anderen schuld oder die Umstände haben Schuld oder ich habe Recht. Und von daher muss ich sagen, da müssten wir dringend hin, denn sonst werden wir in 10, 20 Jahren gerne über gewaltfreie Erziehung sprechen können. Aber meine Befürchtung ist, wenn diese Kinder, die sich nicht entwickelt haben, mal erwachsen werden, dann werden sie mit ihren eigenen Kindern gar nicht so umgehen können, wie wir das jetzt hier entwerfen.
Es ging mir ja darum, um massive Gewalt zwischen Kindern. Und ich glaube tatsächlich, dass Beziehungslosigkeit, Haltlosigkeit im familiären Kontext, wahrscheinlich auch im Kontext der Institutionen, Schule, Kindergarten, dazu einer Verrohung auch mit beitragen können. Aber wenn wir über Kriminalstatistik sprechen, über Kinder, die in Obhut genommen werden aufgrund von gewaltvollen familiären Verhältnissen, dann sind wir ja wieder in dem Bereich, über den wir eigentlich zumindest auch reden wollten, nämlich die schwersten Fälle. Und da würde ich aus meiner Erfahrung sagen, ist es weniger ein Problem der Bildungseinrichtungen, sondern wirklich vielmehr ein Problem der Gewalterfahrungen der Kinder, die auch so weit führen, dass die Kinder eben schwerste psychische Störungen durch die Gewalt erleiden. Die Bindungsstörung, die Traumafolgestörung im engeren Sinne, die letztendlich wieder in den Kindern Gewaltbereitschaft auslösen. Ich habe damals am Uniklinikum in Hamburg eine der ersten Traumaambulanzen für Kinder und Jugendliche konzeptualisiert und aufgebaut. Und wir hatten damals, als das so losging, in Hamburg so ein Phänomen von Kinder- oder Jugendlichen-Bandengewalt. Und ich hatte wirklich der Reihe nach immer wieder Opfer dieser Bandengewalt bei mir in Behandlung. Und zu guter Letzt dann auch eine der Redelsführerinnen, die sich in Hamburg einen Namen gemacht hatte, um festzustellen, dass sie eigentlich von all denen, die sie selbst misshandelt hat, selbst die schwerst Traumatisierte war. Und das finde ich das große Drama, dass diese Kinder, die schwerst misshandelt werden, einfach nicht hinreichend versorgt werden. Deswegen wir uns ja in Hamburg auch durch ein eigenständiges und innovatives Behandlungszentrum speziell diesen Kindern, die mit ihrer psychischen Beeinträchtigung einfach nicht mehr klarkommen und nicht selten auch gewalttätig werden. Also wenn wir zum Beispiel die Sexualstraftäter nehmen, 75% von denen sagen die Zahlen ungefähr, im Mittel der Studienlage sind selbst als Kinder Opfer von sexueller Gewalt geworden. Das heißt, es gibt einen Auftrag, wenn wir diese Gewaltfreiheit in Erziehung und Gesellschaft weiter verfolgen wollen, Auftrag sehr früh, sekundärpräventiv, also wenn der Karren schon in den Sand fährt, ihn nicht zu tief in den Sand rutschen zu lassen und rechtzeitig den Kindern Hilfe anzubieten. Und da spielt auch die Pädagogik mit rein, auch die Schulen, die Institutionen. Aber da möchte ich noch mal eine Bresche schlagen, auch für die therapeutischen Einrichtungen, die dringend gebraucht werden.
Frau Lassner-Tietze nickt.
Ja, ich kann da nur nicken, weil das schließt an, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Wir brauchen natürlich auch Angebote, die frühzeitig und relativ schnell auf die Hilfeleistungen orientiert sind für die Kinder. Also wenn man da abwartet und nicht reagiert, kann das eine größere Folge für die Lebenssituation haben. Ich will aber nur noch mal einen Punkt sagen und ich bringe jetzt noch mal eine Studie rein. Ich will die auch nicht als Kontrast nehmen, sondern als Ergänzung. Das Niedersächsische Institut Christian Pfeiffer hat 2018 eine Studie rausgebracht, die besagt, dass die Abnahme der Kriminalstraftaten bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren um 50% gesunken ist. Das muss man einfach auch sehen, sonst wäre es einfach nicht vollständig. Und die Begründung darauf, er stützt sich da auf Vermutung, ist, dass die gewaltfreie Erziehung erstmalig erkennbar sein könnte und aber gleichzeitig der Abbau von Jugendarbeitslosigkeit. Also diese beiden Momente scheinen sehr, sehr häufig ein Indiz dafür zu sein, ob bestimmte Karrieren oder bestimmte Lebenswege in die eine oder andere Richtung gehen.
Andreas Krüger, Sie haben ja schon den Ankerland-Verein angesprochen, den Sie auch mitgegründet haben in Hamburg. Sie haben außerdem ein Institut für Psychotraumatologie des Kindes- und Jugendalters gegründet, auch in Hamburg. Wenn wir jetzt über Hamburg hinausgehen, wie viele solcher Angebote gibt es denn, wenn Sie sagen, die wären so wichtig, um frühzeitig einzugreifen?
Ich bin ja, wie Herr Winterhof, auch Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, habe viele Jahre in der stationären Kinderpsychiatrie gearbeitet. Habe schwerste Fälle von Misshandlung und Vernachlässigung dort auch stationär im ambulanten Setting betreut und in unterschiedlichsten klinischen Konstellationen, um festzustellen, dass die traumatherapeutische Versorgung dieser Kinder erstens gar nicht gewährleistet war. Das war so etwas, was mich auch angespornt hat damals als junger Assistent. Da will ich gerne überhaupt eine klinische Lücke schließen. Und dass die Versorgungsstrukturen, Tagesklinik, vollstationäre Kinderpsychiatrie, ambulante Psychotherapie in der Praxis, alles nicht so richtig passt für diese schwerst beeinträchtigten Kinder. Und die meisten von denen finden sich nun mal, und da wird Herr Winterhoff sich sicher mir auch zustimmen können, in der vollstationären Jugendhilfe in den sogenannten Kinderheimen. Und was auch dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, angelehnt an Astrid Lindgren, wir brauchen so eine Art Villa Kunterbund. Wir brauchen ein Versorgungszentrum jenseits von Sauerstoffanschluss und Klinikatmosphäre, was hilft, Seele zu heilen und wo die Kinder eben nicht hospitalisiert werden, 3 bis 6 Monate in einer Inselsituation versorgt werden, sondern wo sie am Alltag in Begleitung mit ihren ausreichend fürsorglichen, sicherheitsbietenden Bezugspersonen immer wieder rausgehen in die Welt, das, was sie in der Therapie entwickelt haben, anwenden, erfolgreich sind, scheitern, zurückkommen, wieder an den runden Tisch mit der Therapeutin, mit dem Therapeutenteam, weiterentwickeln, wieder rausgehen, Erfolg haben, scheitern, wieder zurück und das über lange Zeiträume. Also die Versorgungsstrukturen, die der Gesetzgeber einmal vorgeschlagen hat, die funktionieren einfach nicht für diese Kinder. Und ich sag mal, wenn ich Kinder in meiner Praxis habe, dann sind die mit unter 3 bis 7 Jahre da. Und das sind Versorgungszeiträume, die unter normalen Umständen die Krankenkassen einfach finanziell nicht bereit sind zu finanzieren. Und auch das Behandlungsangebot muss aus meiner Sicht vielschichtig sein. Jemand, der geschlagen wird, wir sehen diese Menschen, wo wir selbst auch sagen, Mensch, der wirkt wie so ein gebeutelter Hund, der hat einen krummen Rücken, das liegt nicht an einer Rückenkrankheit, sondern er ist wirklich gedemütigt, ermüdigt und entwertet worden als Mensch und man sieht es im Körper. Das Kind braucht auch, was seine Körperlichkeit angeht, eine Ansprache. Es muss eine Fachkunde über die Traumafolgestörung entwickeln. Es braucht einen Ausdrucksraum in Musik und Kunst, um Unaussprechliches vermitteln zu können. Und all diese sehr intensiven therapeutischen Angebote sind in der Regelversorgung nicht für diese Kinder vorgesehen, in der Intensität und in der Dauer, die sie brauchen.
Und das muss man dazu sehen, dass, noch eine Zahl, fast jeder dritte Jugendliche in Berlin zum Beispiel, da gab es vor kurzem eine Studie, an psychischen Erkrankungen leidet, zum Beispiel an Depressionen oder Angststörungen. Michael Winterhoff, glauben Sie, es gibt genug Ansprechpunkte für diese Kinder und Jugendlichen? Wo setzen Sie da an?
Ich arbeite sehr viel im Jugendhilfebereich, arbeite mit eben sehr vielen Teams, multiprofessionellen Teams. Es geht, ich habe viele Konzepte mit diesen Leuten entworfen, gerade unter dem Aspekt dieser Störung der Kinder. Man kann im Jugendhilfebereich da sehr viel tun, da wird auch sehr viel getan. Intensivgruppen eingerichtet und viel Fachsupervision und die Kinder werden angebunden. Natürlich ist das ein Behandlungszeitraum von vielen Jahren. Sie kommen zu uns in die Praxis, zur Therapie. Es ist natürlich wichtig, dass das Thema bekannt wird und dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Von daher war das ja auch ein Grund, heute in Ihre Sendung zu kommen. Dass immer mehr Heranwachsende auch Psychoprobleme aufweisen, das verwundert mich nicht. Und das hat eben unterschiedliche Zusammenhänge. Und da ist es wichtig, dass man Fachleute hat, die das herausarbeiten. Ob jetzt die Menge an kinderpsychiatrischen Praxen, es gibt ja viele kinderpsychotherapeutische Praxen und so, Beratungsstellen, ob das jetzt, sagen wir mal, mengenmäßig ausreicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann sagen, von jedem Tag, wo ich arbeite, es macht viel Spaß und man kann sehr viel herausarbeiten. Wichtige Arbeit für mich ist immer die Arbeit mit den Eltern, wenn es Eltern sind, mit denen man arbeiten kann. Und dann kann man in dem Gefüge so viel verändern, dass der Jugendliche auch aus seiner Krise oder Problematik herauskommt.
Weil Sie ja sagen, wenn Kinder auffällig sind, dann liegt das an Gesellschaft und aber eben auch an den Eltern. Frau Lassner-Tietze, zu dem Gesetz von 2000 gehörte es ja auch, Familien zu unterstützen auf ihrem Weg zur gewaltfreien Erziehung. Was ist denn da passiert?
Damals gab es eine kluge Entscheidung, nicht nur das Gesetz auf den Weg zu bringen, sondern auch eine Kampagne zu starten und auch Angebote zu entwickeln. Und wir sind damals in der glücklichen Situation gewesen, das Elternbildungsangebot starke Eltern, starke Kinder damit gefördert zu bekommen. Und seither haben ungefähr 400.000 Eltern an diesem Programm dran teilgenommen. Und es gibt so ein Stufenprogramm, wo man sich erstmal damit auseinandersetzt, welche Erziehungsziele und welche Werte in der Erziehung sind für mich wichtig und sind auch im Sinne der Kinderrechte gut vereinbar. Es geht darum, dass man sich sehr selbstbewusst auch als Erzieher darstellt bzw. entwickelt, dass man klar authentisch in der Rolle des Erziehenden ist. Und es geht im Weiteren darum, Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln, die fernab von Strafen und von Gewaltanwendung sind. Also wie können wir unter der Beteiligung und Berücksichtigung aller Formen finden, um eine gemeinsame Lösung zu finden in Konfliktsituationen oder bei Problemlagen. Ich glaube, wir sind ja als Kinderschutzbund sehr stark präventiv orientiert. Das heißt, wir wollen vorher mit den Eltern und mit den Kindern sprechen, welche Hindernisse, Stolpersteine oder auch Schwierigkeiten kann es geben und welche Alternativen gibt es im Sinne einer eigenen gestaltenden Erziehungsvorstellung dann tatsächlich umzusetzen. Und diese präventiven Angebote müssen stärker in den Blick kommen. Sie müssen wieder stärker gefördert werden und sie müssen flächendeckend auch möglichst den Eltern zur Verfügung stehen. Es gibt in den städtischen Bereichen sehr gute Strukturen teilweise. Das ist auch abhängig von dem Jugendhilfeetat. Aber wir haben natürlich das ländliche, den ländlichen Bereich, in dem der Zugang zu solchen Hilfen, ob Beratungsstellen oder Familienbildungsangeboten, Arbeiten nicht so einfach gegeben sind. Dann kommt hinzu, dass die Arbeitszeit der Eltern sich sehr stark verändert hat. Also jede Woche einmal zum Elternkurs zu gehen, hat schon sehr viel Anstrengung, weil die Arbeitszeit sehr lang ist, die Betreuung der Kinder muss organisiert werden und. Also die Eltern haben es da nicht ganz einfach von der Struktur her und den Öffnungszeiten diese Angebote dann zusätzlich noch wahrzunehmen.
Michael Winterhoff, Sie, habe ich gelesen, schicken Eltern am liebsten in den Wald.
Ja, wenn man das verstehen will, brauchen Sie doch nur in die Stadt zu gehen. Wenn Sie 1995 in die Stadt gegangen sind, dann haben Sie überwiegend entspannte Menschen angetroffen, die ruhten in sich. Die waren klar, die waren abgegrenzt. Und gehen Sie mal heute in die Stadt, schauen Sie in die Gesichter, gehetzt, genervt, gereizt, depressiv oder im Handy drin. Und wenn Sie jemanden haben, ich sage immer übertrieben, der strahlt, dann denken Sie schon fast, der hat Drogen genommen. Das heißt, wir Erwachsenen haben uns verändert. Wir machen große Fehler, dass unsere Psyche nicht mehr zur Ruhe kommt. Unsere Psyche muss regenerieren. Und nur wenn ich in meiner Psyche wieder bin, dann verfüge ich über mich und damit auch über die Intuition. Und dann gehe ich auch mit meinem Kind völlig anders um. Und vor 95 haben wir den technischen Fortschritt genutzt, um immer mehr Zeit für uns zu haben. Und deshalb hatten wir viel Zeit zur Regeneration. Heute muss man das bewusst machen. Man muss heute bewusst etwas tun, um zu sich zu kommen. Also ich kann von mir reden. Ich persönlich gehe alle 2 Wochen 2 Stunden mit mir alleine durch den Wald. Dann habe ich diese Ruhe, die bleibt dann auch. Das heißt, niemand kann mich erreichen. Ich gehe immer denselben Weg. Ich muss auf nichts achten und ich schweige. Das heißt, das Schweigen führt zur Regeneration der Psyche. Wenn ich das 4 Wochen nicht machen würde, würde schon die Unruhe anfangen und nach 8 Wochen wäre ich so drauf wie die Menschen in der Stadt, da will ich nie mehr hin. Und würden wir bewusster sehen, das Thema, was ich ganz im Vordergrund sehe, ist Psychohygiene. Was machen wir Erwachsenen falsch, dass es uns oft nicht gut geht? Und wenn wir dieses Thema aufgreifen und immer mehr in die Richtung gehen, dass unsere Psyche auch zur Ruhe kommt, dann haben wir auch wieder die Ruhe und die Zeit, die wir brauchen für unsere Kinder. Und dann werden wir nicht mehr gesteuert durch die Maschinen, sondern wir entscheiden, wann wir was brauchen. Das wäre, sagen wir mal, ganz im Vordergrund zu sehen.
Andreas Krüger, wer muss therapiert werden, die Eltern oder die Kinder?
Also erstmal bin ich ganz bei Herrn Winterhoff. Ich fahre jeden Tag extra Umweg durch den Wald, um genau das zu haben, was er gerade beschreibt. Leider bin ich dann ein bisschen zu schnell. Ich bin nicht ganz so in der Muße vielleicht wie Herr Winterhoff. Aber ich sag mal, für den Menschen, der eigentlich ganz gut im Leben steht und für den das meiste irgendwie klappt, ist das gut und richtig. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass gerade auch im Bereich frühe Hilfen die Kinder, die keine eigene Stimme haben können, weil sie noch nicht reden können, möglichst frühzeitig identifiziert werden, wenn sie in leidvollen, gewaltvollen Verhältnissen sich bewegen. Ich würde mir wünschen, dass die Institutionen besser zusammenarbeiten. Wir pflegen bei uns im Ankerland zum Prinzip der runden Tische. Ich nenne es auch so im Sinne des Kinderschutzes auch im Prinzip der partizipativen Allianz, in der das Kind im Mittelpunkt steht und wir uns als Diener und Dienerinnen des Kindes verstehen. Und viel mehr erreicht werden könnte, jetzt schon, mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen, wenn alle an einem Strang ziehen würden und wirklich die Rechte weiß, was die Linke tut. Und dass jeder sich einfach mal ab und zu nicht nur in den Wald begibt, sondern einfach mal runterschrumpft auf 1 Meter und sich die Welt aus dieser Perspektive anguckt. Sich auch mal auf den Teppich legt und überlegt, ich kann noch nicht laufen, ich bin ein Baby, was brauche ich jetzt eigentlich? Und das würde ich mir für die Welt wünschen, um in Zukunft gewaltfreier auch selbst durchs Leben zu gehen. Denn ich glaube, wir haben ein ernstes Gewaltproblem, das garantiere ich. Und zwar nicht nur bezogen auf Migrantenkinder und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit einem unglaublichen Belastungspotenzial. Wenn die unversorgt in die Zukunft gehen, wenn die Kinder, die in den Heimen sind, nicht gut versorgt werden, ja, gucken Sie sich mal die Biografien an von Gewaltstraftätern. Das sind alles keine schönen Kindheitsgeschichten. Und da ist häufig die Gewalt die Ursache. Und das, was eben die Opfer von sexueller Gewalt sagen, wir wurden nicht gesehen, es hat uns keiner zugehört. Mittlerweile hört man auf die Opfer von sexualisierter Gewalt mehr. Man hört aber relativ wenig auf die tätliche Gewalt. Da wünsche ich mir mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung professionell. Ja.
Und diese Aufmerksamkeit soll ja der Tag der gewaltfreien Erziehung wieder lenken auf genau dieses Problem. Dieser Tag der gewaltfreien Erziehung ist am nächsten Dienstag, 30. April. Ich danke Ihnen fürs Mitdiskutieren. Andreas Krüger, Experte für Traumatherapie bei Kindern und Jugendlichen aus Hamburg. Michael Winterhoff, Kinder- und Jugendpsychiater aus Bonn. Und Cordula Lasner-Tietze vom Deutschen Kinderschutzbund. Und vielleicht nutzen Sie Ihr Wochenende für einen Gang durch den Wald.